Die Toilettenfrage und die Tischdeckenfrage sind in Wien nicht gelöst, sagte Reger. In jeder Großstadt der Welt, und ich habe schließlich beinahe alle bereist und die meisten von ihnen mehr als nur oberflächlich kennengelernt, bekommen sie als Selbstverständlichkeit ein sauberes Tischtuch auf den Tisch, bevor sie mit ihrer Mahlzeit anfangen. In Wien ist ein sauberes Tischtuch oder wenigstens eine saubere Tischplatte durchaus keine Selbstverständlichkeit. Und mit den Toiletten verhält es sich genauso. Die Wiener Toiletten sind die ekelerregendsten, nicht nur in Europa, sondern in der ganzen Welt. Was haben Sie von einem vorzüglichen Essen, wenn Ihnen schon bevor Sie zu essen anfangen, in der Toilette der Appetit vergeht? Und was haben Sie nach einem vorzüglichen Essen, wenn es Ihnen dann in der Toilette den Magen umdreht, sagte er. Die Wiener haben, wie die Österreicher insgesamt, keine Toilettenkultur. Ein österreichischer Abort ist immer eine Katastrophe gewesen, sagte Reger. Die meisten Menschen, über 98%, sagt Oehler, haben weder Geisteskälte noch Geistesschärfe und haben nicht einmal Verstand. Diesen Beweis hat zweifellos die ganze bisherige Geschichte erbracht. Wohin wir schauen, weder Geisteskälte noch Geistesschärfe, sagt Oehler. Alles eine riesige, eine erschütternd lange Geschichte ohne Geisteskälte und ohne Geistesschärfe und also ohne Verstand. Wenn wir die Geschichte anschauen, deprimiert vor allem ihre völlige Verstandeslosigkeit, von Geistesschärfe und Geisteskälte ganz zu schweigen. Insofern ist es keine Übertreibung zu sagen, die ganze Geschichte ist eine völlig verstandeslose Geschichte, wodurch sie auch eine vollkommen tote Geschichte ist. Wir haben zwar, sagt Oehler, wenn wir die Geschichte anschauen, wenn wir in die Geschichte hineinschauen, wozu es einem Menschen wie mir von Zeit zu Zeit nicht an Kühnheit fehlt, eine ungeheure Natur hinter, tatsächlich unter uns, aber in Wirklichkeit gar keine Geschichte. Die Geschichte ist eine Geschichtslüge, behaupte ich, sagt Oehler. Die großen Denker haben wir in unsere Bücherkasten gesperrt, aus welchen sie uns, für immer zur Lächerlichkeit verurteilt, anstarren, sagte er. Dachte ich, Tag und Nacht höre ich das Gejammer der großen Denker, die wir in unsere Bücherkasten gesperrt haben, diese lächerlichen Geistesgrößen als Schrumpfköpfe hinter Glas, sagte er, dachte ich. Alle diese Leute haben sich an der Natur vergriffen, sagte er. Das Kapitalverbrechen am Geiste haben sie begangen. Dafür werden sie bestraft und von uns in unsere Bücherkasten gesteckt. Für immer. Denn in unserem Bücherkasten ersticken sie. Das ist die Wahrheit. Unsere Bibliotheken sind sozusagen Strafanstalten, in welche wir unsere Geistesgrößen eingesperrt haben. Kant naturgemäß in eine Einzelzelle, wie Nietzsche, wie Schopenhauer, wie Pascal, wie Voltaire, wie Montaigne. Alle ganz Großen in Einzelzellen, alle anderen in Massenzellen. Aber alle für immer und ewig, mein Lieber. Für alle Zeit und in die Unendlichkeit hinein. Das ist die Wahrheit. Und wehe, einer von diesen Kapitalverbrechern ergreift die Flucht, bricht aus, sofort wird er sozusagen fertig und lächerlich gemacht. Das ist die Wahrheit. Die Menschheit weiß sich gegen alle diese sogenannten Geistesgrößen zu schützen, sagte er, dachte ich. Der Geist wird, wo immer er auftaucht, fertig gemacht und eingesperrt. Und er wird naturgemäß immer sofort zum Ungeist gestempelt, sagte er. Dachte ich, während ich die Gastzimmerdecke betrachtete. Was geht in einem Gehirn vor, das die Vorstellung hat, der Mittelpunkt der Welt zu sein? Millionen von Mittelpunkten, die auftauchen und erlöschen. Das ist die Welt. Das ist alles. Das Gewöhnliche sitzt mit dem Außergewöhnlichen zusammen an einem Tisch und trinkt Bier und isst recht appetitlich aufgeschlagene Eier, spielt Schach oder Karten. Jedes einzelne Gewöhnliche und jedes einzelne Außergewöhnliche, das die Welt ist. Aber was ist das Gewöhnliche? Was ist das Außergewöhnliche? In der Sommerhitze, wie in der Winterkälte, sind die Menschen schrankenloser, weil hilfloser. Sie ziehen an Stricken, an deren anderem Ende die Welt zieht. Meine Welt. Dort vermuten sie. Oder da vermuten sie wieder sich. so kommt es ihnen vor, dass sie mit hoch erhobenem Kopf seien, was sie zu sein glauben. Der Mittelpunkt der Welt. Bin ich tot, ist die Welt tot. Das ist ihre Ansicht. Ihm, dem Maler, kämen die Menschen vor wie Ursachenauswüchse, die ans Unergründliche grenzen. Doch nur Grenzen. Das Bild, das ich in sommerlichen Gasthausgärten biete, mache es einem möglich, den Menschen auf ihre dümmsten Schliche zu kommen, auf ihre Welt zu kommen, auf die Welt zu kommen. Taktik, wo das Ordinäre den Kopf so hoch trägt wie das Königliche, das Brutale daherkommt wie die Urlaune aller Sanftmut, wie das Berühmteste, Lauterste, Unnachahmlichste. Der Gedanke an ein Glas Bier führt zu den allergrößten Überschätzungen, Überlegungen. Die Welt ist ja, was ich bin, fängt dort an, wo ich anfange und hört dort auf. Ist so schlecht wie ich, so gut, besser nicht, weil ich, ohne Frage, wie ich, trinkt gern, isst gern, weiß nicht ein Hundertstel, weil ich nicht ein Hundertstel weiß, berühmt sein, ja und nein. Zu viel, das heißt mehr Wissen, als ich habe, ist dir nicht zuträglich, weil ich dann krank wäre, ohne Lust. Das ist die Welt, auf ein Rindfleisch eingeschränkt, auf ein Roastbeef. Der Mensch geht immer nur so weit, wie er glaubt, dass die Welt geht. Sein Abgrund ist auch der Abgrund der Welt, ihre Niederlage auch die seinige.